Hallo und herzlich willkommen zum Datenbusiness-Podcast. Mein Name ist Bernhard Sonnenschein, ich bin Gründer und Chefredakteur von datenbusiness.de. Ich werde hier verschiedene Themen der Datenwertschöpfung besprechen, mal allein und mal mit tollen, hochkarätigen Gästen, nämlich den Machern der Datenwirtschaft. Heute haben wir zu Gast Dr. Wolfgang Feist. Wolfgang Feist ist Gründer im Stealth-Modus, Unternehmer, Investor, Unternehmensberater. Daneben leitet er die Arbeitsgruppe Geschäftsmodellinnovation der deutschen KI-Initiative von Akkatech, die Plattform Lernende Systeme. Da hatten wir ja den Managing Director Dr. Johannes Winter auch schon hier im Podcast, das passt sehr gut. Und außerdem ist Wolfgang Feist Lehrbeauftragter an den Universitäten Bamberg und Bayreuth. Vorher war Wolfgang Feist 14 Jahre bei SAP, vertraut mit Innovation, Disruptionsthemen, Cloud vor allem, davor bei Bain & Company in der Digitalberatung und eben promoviert zu dem Thema virtuelle Unternehmen und deren IT-Befähigung. Schönen guten Abend, Wolfgang.
Ja, schönen guten Abend, Bernhard. Schön, hier dabei zu sein.
Ich freue mich sehr. Wir haben sicherlich viele, viele spannende Themen. Du bist extrem erfahren im Bereich Datenbusiness, nämlich genau das, was hier im Podcast eben Thema ist. Du kannst natürlich noch gerne ein paar Lücken füllen jetzt in der Einleitung, die ich vielleicht gemacht habe. Aber um da einzusteigen, du bist ja 25 Jahre jetzt im Geschäft im Bereich Datenbusiness, Disruption, Innovation. Was sind die größten Herausforderungen, die du siehst?
Also die größten Herausforderungen sind, dass der Erfolg der Vergangenheit ist der größte Hemmschuh im Grunde genommen für das Überdenken, die Mobilisierung der Organisation, um Dinge neu und anders zu machen und besser zu machen. Das sieht man eben daran, dass viele erfolgreiche Unternehmen sich wahnsinnig schwer tun, Veränderungsprozesse einzuleiten, vor allem wenn alles noch gut läuft und man mit den Mitarbeitern und den entsprechenden Managern erklären muss, dass, obwohl es gut läuft, das nicht ewig so geht und man sich besser frühzeitig verändert, bevor man gezwungen wird zu einer Veränderung.
Mhm. Denkst du da an deine Zeit bei SAP vor allem zurück oder jetzt eher in deinen neuen Rollen als Unternehmer, Startup, Gründer?
Also SAP ist eines der innovativsten Unternehmen in Deutschland, absolut. Aber auch SAP hatte eine Menge Herausforderungen im Weg in die Cloud. Ich habe das ja selber mitbegleitet. Ich war der erste Co-Lead des SAP Cloud-Programms, was wir aufgesetzt haben. Und ich habe kurz nach meinem Start bei SAP auch schon das ganze Thema Cloud 2006 schon aufgegriffen. Und da haben viele gedacht, ja, das ist so eine Spinnerei aus dem Valley, das geht wieder vorbei und unser Geschäft läuft doch super. Ist auch eine Weile dann weiter super gelaufen, läuft heute immer noch gut, aber die Herausforderung, eine Veränderung zu schaffen bei einer Organisation, bei einem Unternehmen, das Weltmarktführer ist, ist ungleich schwieriger, wie wenn man eine Neugründung hat und auf der grünen Wiese startet und im Grunde genommen die komplette grüne Wiese hat, die man hier beackern kann. Aber natürlich trifft es umso mehr eben auch andere Unternehmen, die ich während meiner SAP-Zeit oder davor während meiner Bain-Zeit beraten habe oder die ich jetzt auch berate und unterstütze, wenn ich da an die traditionell in Deutschland starken Branchen, Maschinenbau, Automobilindustrie denke oder auch in die Finanzunternehmen, die sich ja auch mit der digitalen Transformation durchaus schwer tun. Da sieht man natürlich das Ganze nochmal viel mehr verstärkt, weil natürlich die Digitalkompetenz im Vergleich zu SAP noch ungleich schwächer ist.
Ja, nochmal zur Einordnung, 2006, wo stand da AWS?
Also da wusste ich nicht, dass es AWS gibt.
Also wirklich extrem Pionierarbeit.
Und Google war noch kleiner als SAP.
Also das, genau, das muss man sich immer so ein bisschen irgendwie verdeutlichen. Also 2006, das ist ja wirklich also wahnsinnige Pionierarbeit dann gewesen bei SAP mit dem Cloud-Geschäft. Also von der Transformation von On-Prem zu Cloud letztlich. Ne? Das hast du quasi dort angeführt.
Also ich war der Co-Lead des ersten Cloud-Programms und habe als Strategieleiter für den Service- und Support-Vorstand eben viele Cloud-Themen vorbereitet, aufbereitet. Ich habe zum Beispiel auch das erste Plattform-as-a-Service-Offering definiert, um den Partnern es möglichst leicht zu machen, rund um SAP-Lösungen zu entwickeln und dann eben auch über den SAP App Store, den SAP Store, den ich damals auch initiiert hatte, zu vermarkten oder zumindest ins Schaufenster zu stellen, um hier entsprechend Kundschaft zu finden.
Kleine Seitennotiz, ich habe es gerade mal ganz schnell in Google gehauen. 2006 AWS gegründet, das heißt, du warst da also wirklich ganz am Zahn der Zeit sozusagen damals. Das war ja, da war ja noch gar nicht absehbar. Das wurde ja auch bei Amazon und anderen Anbietern natürlich noch lange, lange belächelt auch, ne, das Ganze. Jetzt ist natürlich rückblickend, das ist alles mal sehr offensichtlich, die Richtung Cloud, aber das ist natürlich da, damals noch lange, lange nicht der Fall gewesen. Ich habe ja einleitend gesagt, du bist Gründer im Stealth-Modus. Das hört sich sehr, sehr spannend an. Das bedeutet natürlich, dass du nicht viel verraten kannst. Das ist schon klar. Vielleicht kannst du trotzdem noch ein bisschen was sagen dazu. Was macht ihr da so ganz wirklich high-level grob?
Also es geht darum, eine sogenannte Management-Suite, also eine integrierte analytische Lösung für das Management zu bauen, die das Management eben unterstützt von der Planung übers Reporting, das Benchmarking, die Root-Cause-Analysen, neudeutsch bis zu letztendlich zum Finden von Entscheidungen und dann eben auch das Umsetzen von Entscheidungen in der Organisation, um da eine durchgängige Lösung zu schaffen, sicherlich primär für Software- und Digitalunternehmen, die eben schnell wachsen müssen, schnell wachsen wollen, und dann entsprechende Leitplanken brauchen und dort dann eben durch die Software unterstützt werden und in der Software eben durch KI-Methoden natürlich die Unterstützung stattfindet, aber sicherlich auch durch viel Management-Beratungswissen, was wir eben hier auch in die Software reingießen. Das ist im Grunde genommen die Idee und das Unternehmen wird jetzt gegründet, das heißt valueworks.ai.
Ah ja, okay, den Namen kann man schon mal verraten.
Soll eben entsprechenden Wert stiften für die Kunden.
Ah ja, okay, wenn ich das richtig verstehe, geht es ja dann um die Management-Ebene tatsächlich. Das ist ja fast schade, dass wir jetzt nicht genau verraten können, worum es dabei geht, dass du es gar nicht noch weiter bewerben kannst, weil genau diese ist ja die Zielgruppe dieses Podcasts. Ja. Aber vielleicht mal dann im Anschluss eine kritische Frage dazu, weil wenn man ein Startup gründet, sagt man ja auch immer, haltet nicht zurück mit den Ideen, weil Ideen sind nicht das, was entscheidend ist, sondern eigentlich die Execution dahinter. Deswegen lieber viel reden und Feedback schon frühestmöglich einholen. Aber ihr macht das jetzt im Stealth-Modus. Ist das nicht auch von Nachteil? Also möchte man nicht eigentlich das Ganze sehr frühzeitig schon kommunizieren?
Ja, also natürlich, wir kommunizieren mit der Gründung der Firma und bauen dann die Webseite auf. Wir sind aber im Grunde genommen schon in der Co-Innovation mit den ersten Kunden. Typischerweise fängt man eben an mit Friends and Family, Kollegen, Ex-Kollegen, Bekannte, die man kennt, die man entsprechend mobilisiert und die jetzt hier auch mitmachen. Nicht nur, weil sie vielleicht mich oder meine Mitgründer mögen, sondern weil sie sich natürlich auch einen Mehrwert hier versprechen. Insofern sind wir im Grunde genommen schon in die Öffentlichkeit gegangen, aber sozusagen in den ersten Zirkel, um hier Feedback einzusammeln und mit dem Kunden zusammen diese Lösung entsprechend zu entwickeln. Und die breitere Öffentlichkeit werden wir dann ab Juli in den Loop reinnehmen. Und ich gebe dir völlig recht, die Idee ist das eine, die Umsetzung ist das andere. Und in der Umsetzung gibt es noch viele Detailthemen natürlich, die es zu lösen gilt. Wir haben schon eine Menge natürlich vorgearbeitet, aber natürlich ist es so, dass die Realisierung jetzt im Grunde genommen erst passiert.
Okay, das ist doch eigentlich ein schöner Punkt, wo wir weiter einsteigen können. Kürzlich gab es ja nochmal eine Umfrage der Bitkom. Die Ergebnisse waren echt überraschend, vor allem die Diskrepanz zwischen Erkenntnis und Umsetzung im Bereich KI. Das scheint eben eine ganz große Herausforderung zu sein. Siehst du das auch aus deinen Erfahrungen heraus? Jetzt nochmal, wie wir einleitend hatten mit Disruption, Innovation, wo du der absolute Experte bist jetzt mit deiner breiten Erfahrung. Kannst du das nochmal vielleicht mehr noch mit Leben füllen?
Ja, absolut. Also ich glaube, dass KI wichtig ist. Das hat inzwischen jeder Manager verstanden. Und dann kommen halt sofort die Bedenken nach dem Motto, ich muss da ja auch entsprechende Daten bereitstellen und dann kommen die ganzen Bedenkenträger, der Datenschutzbeauftragte, kommt dann und hat dann natürlich seine Anmerkungen. Dann hat man die Daten in verschiedenen Datentöpfen, sodass man die erstmal herausziehen muss. Dann ist die Frage, in welche Infrastruktur bringt man das? Muss man entsprechend investieren in den Data Lake? Also da kommen dann eine Menge Fragen. Natürlich ist so, dass dann auch Investments getätigt werden müssen. Dann stellt sich halt die Frage, was macht man hier versus andere Themen, die eben auch anstehen. Und die IT ist sowieso mit einem Backlog dicht ohne Ende, weil jetzt eben auch auf der Kundenschnittstelle viel getan werden muss im Sinne Digitalisierung. Also da passieren letztendlich viele Dinge, die in der Organisation, die halt jetzt unmittelbarer vielleicht Wert stiften können. Dann sagt man sich, okay, ja, was mache ich denn jetzt mit der KI? Ja, muss ich auch machen. Was ich jetzt ganz genau machen muss, ist dann halt auch vielleicht auch erstmal unklar. Und man muss sich das halt sukzessive erarbeiten. Plus, dass es natürlich eine Unsicherheit gibt. Wie geht denn das überhaupt und was darf ich denn? Und natürlich die Reform oder die DSGVO hat ja jetzt auch nicht unbedingt die Verunsicherung reduziert, sondern hat eher noch zu einer Scheu geführt, wenn ich weiß, dass ich im Grunde genommen zur Datensparsamkeit angehalten werde und dass ich ja auch bis zu 4% meines Umsatzes Strafe zahlen muss, wenn ich hier mich nicht an die Regeln halte und auch persönlich als Geschäftsführer haftbar bin. Das sind natürlich alles Dinge, wo die Adoption natürlich behindern. Mhm. Und im Rahmen von Akatech, von der Plattform Lernende Systeme, haben wir eben vorgeschlagen, und ich habe es jetzt auch in dem Buch von einigen Politikern gesehen, in dem Buch Neustart habe ich gesehen, dass dort auch die Empfehlung aufgegriffen wurde, dass man so einen sogenannten Code of Conduct definiert, sozusagen, das sind die Best Practices für Datenschutz, und wenn man die einhält, dann ist man auf dem sicheren Grund. Das fehlt momentan, weil man weiß nicht, wenn man so und so im Grunde genommen die Daten verarbeitet und die Infrastrukturen schafft, ob das dann akzeptiert wird. Und jetzt haben wir natürlich auch, Datenschutz ist ja auch Ländersache, 16 Bundesländer, und jeder handhabt so ein bisschen anders, geschweige denn, dass in Europa das sowieso dann nochmal anders gehandhabt wird pro Land. Und dann fehlt natürlich die klare Basis, was darf man denn, was darf man nicht. Und das braucht es eben. Und nicht nur ein allgemeines Rahmenwerk und dann eine Kontrollinstanz, sondern es braucht Best Practices. Ich habe mir zu meiner SAP-Zeit, als ich mit der Thematik betraut war, dann selber geholfen durch eigene Juristen, aber auch durch fremde, durch Experten aus dem Markt, die letztendlich diese Expertise bereitgestellt haben. Aber für die Breite der Unternehmen braucht es eben klare Standards, weil natürlich ist es auch kostenintensiv, eigene Juristen für das Thema zu rekrutieren und dann auch noch entsprechende Anwälte zu bezahlen, sondern das sollte ja im Grunde genommen auch für ein mittelständisches Unternehmen erschwinglich sein, und man sollte klare Best Practices haben, an denen man sich orientieren kann, sodass das Thema einfach dann besser skaliert über die Unternehmen hinweg.
Okay, das hört sich tatsächlich sehr behäbig an, und es gibt sehr viele bremsende Faktoren, gerade durch die Rechtsabteilung und Datenschutz und so weiter. Kann man sich da aber nicht auch sehr leicht hinter verstecken, hinter dem Datenschutz, und irgendwie das so ein bisschen auch als Ausrede nehmen? Denn wenn ich mir überlege, dass man auch schon mit relativ geringen Datenmengen viel machen kann oder eben auch viele Daten nicht personenbezogen sind, sondern Maschinendaten, ja, zum Beispiel, da kann man ja auch ganz viel machen. Maschinendaten, mhm, die dürften jetzt nicht sonderlich gefährlich sein. Wie siehst du das? Also ist das nicht auch so ein bisschen eine Ausrede?
Mit Sicherheit ist das eine Ausrede. Ich meine, wir haben ja jetzt auch das in der Corona-Krise direkt miterlebt, dass sich ja auch der ein oder andere Lehrer dahinter versteckt hat. Ein oder andere Datenschutzbeauftragte mag jetzt vielleicht auch selber da sich geäußert haben, aber de facto ist es ja so, dass es ja viele Standards gibt, die einem helfen, auf einem sicheren Grund hier zu agieren. Und deshalb ist es in einigen Fällen natürlich auch nur ein vorgeschobenes Argument. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte die bestehende Unsicherheit so weit wie möglich minimiert werden durch entsprechende, weit verbreitete, gut kommunizierte und anerkannte Best Practices.
Okay. In dieser Bitkom-Umfrage, die ich eben schon erwähnt hatte, die hast du wahrscheinlich auch dir angeschaut, da war als Hauptgrund, warum nicht in KI investiert wurde oder wird, fehlende Zeit. Und ich habe das so interpretiert, dass wahrscheinlich die Incentivierung auf Management-Ebene falsch ist. In dem Sinne, dass natürlich KI-Lösungen, Digitalisierung allgemein, mehr Zeit braucht und man dort den Return on Investment nicht schnell auf Quartalsebene vielleicht sehen kann und man nicht so leicht die KPIs optimieren kann. Ist das auch so ein ganz wichtiger Faktor hier, dass man vielleicht in diesen Bereichen Innovation eine ganz andere Incentivierung braucht, also Interessenkonflikt beheben muss?
Also generell gibt es so ein schönes Drei-Horizonte-Modell, nachdem man seine Zeit sich einteilen sollte und sagt, 70% der Zeit mache ich Horizont 1, also die unmittelbaren Themen, die in den jetzigen Märkten mit den jetzigen Technologien zu lösen sind. Und 20% der Zeit gebe ich sozusagen in die angrenzenden Bereiche und 10% verwende ich im Horizont 3 in disruptiven Themen, wo ich neue Märkte, aber auch neue Produkte, neue Technologien erforsche oder erforschen lasse. Und de facto haben wir eine Verteilung 95-5-0 in vielen Unternehmen, die sozusagen geprägt sind voll aufs Tagesgeschäft und sich dann wundern, dass sie eben disrupted werden. Das ist aber dann selbst geschuldet, weil man eben die Zukunft sozusagen aufs Spiel setzt. Und Management sollte immer Freiheitsgrade haben, auch sich um Strategie zu kümmern und um die Zukunft zu kümmern und sollte letztendlich die Organisation so aufgestellt haben, dass sie von sich aus läuft oder eben mit fokussiertem Aufwand läuft. Und ich glaube, dahinter steckt auch das weitergehende Thema Zeit. Ich, nach dem Motto, ich brauche vielleicht auch Zeit für mich, um mich überhaupt mal in das Thema einzuarbeiten, weil ich nicht diesen Technologie-Background habe und weil ich jetzt auch schon relativ weit weg bin von meinem Studium und oder meiner Berufsausbildung und mich erst nochmal in die Thematik einarbeiten muss. Und ich brauche vielleicht auch nochmal Zeit, um auch mal die Dummfragen zu stellen, die Einsteigerfragen zu stellen. Und ich mich insgesamt unwohl fühle, weil das einfach eine neue Domäne ist, weil ich zwar Ingenieur bin, aber mehr auf Maschinenbau fokussiert. Und jetzt muss ich mir diese digitale Welt erschließen mit User Experience, mit entsprechenden Software-Layern, mit DevOps-Modellen, die mir halt völlig fremd sind, wie ich dort letztendlich agiere versus meinem Home-Turf. Und ich glaube, dass es eher darin liegt, dass es um Aus- und Weiterbildung geht, die aber notwendig ist, um sich diese ganzen Themen entsprechend zu erschließen. Gilt vielleicht weniger für die jüngere Generation, die schon als Digital Native aufwächst und das quasi von vornherein quasi gelernt hat. Die tun sich sicherlich da leichter als jetzt Leute, die halt einfach da weiter weg sind oder in ihrer Zeit damit noch nicht viel angefangen haben.
Ja, okay. Hast du da konkret einen weiteren Lösungsvorschlag vielleicht? Wie kommt man denn zu diesem 70-20-10 als jetzt großes Unternehmen? Was kann man machen?
Also ich denke, man muss sich halt anschauen, wie kann man über letztendlich das, was man nicht im Unternehmen hat, wie kann man das sozusagen intelligent von außen dazu holen? Sei es über Beratung, sei es über Partnerschaften mit Startups, Zusammenarbeit mit Hochschulen und Universitäten und vielleicht auch die Zusammenarbeit mit Wettbewerbern, mit denen man aber gemeinsam in einem neuen Feld gegen die digitalen Wettbewerber kämpft. Denn das Freund-Feind-Schema von heute gilt vielleicht gar nicht mehr in der Zukunft, wo man gemeinsam in einem Boot sitzt gegen die disruptiven Unternehmen jetzt aus dem Valley oder aus China, die den eigenen Markt entsprechend bedrohen. Und deshalb, glaube ich, kann man viel Zeit sparen, indem man entsprechend partnert mit den Parteien, die ich genannt habe, und sich einfach einen klaren Plan hier zurechtlegt, im Sinne Neudeutsch Exploit und Explore. Man sagt, ich muss das Bestandsgeschäft im Sinne Exploit auch digitalisieren und optimieren, im Wesentlichen auch durch Prozessautomatisierung und Digitalisierung von Produkten. Ich muss mir aber auch klare Investment-Buckets schaffen für neue Geschäftsmodelle, wo ich eben mit Startups zusammenarbeite oder mit Company-Bildern, wenn in dem Bereich eben keine Startups sehr vorhanden sind, um gezielt die Optionen für die Zukunft zu schaffen. Wohl wissend, dass vielleicht nur 1 von 10 oder 3 von 10 gelingen werden, aber die letztendlich dann die Zukunft sichern. Mhm. Und deshalb glaube ich, ist es sinnvoll, in diesem Exploit- und Explore-Modell sich aufzustellen und hier auch entsprechend durchzuhalten, auch wenn es mal Rückschläge gibt, weil gerade da, wo man explorativ unterwegs ist, gibt es klar Rückschläge, weil man kennt eben den Weg noch nicht, sondern muss ihn erst erschließen. Da hilft nur, möglichst viele Optionen letztendlich zu haben und dann zu experimentieren. Und das kann natürlich sein, dass das vielen nicht liegt, die im klassischen Umfeld inkrementell optimieren und eben einen Fehler als eine Niederlage ansehen und nicht sozusagen als das Scheitern eben von dem gezielten Experiment, aus dem man dann lernt, um dann anderweitig eben erfolgreich zu sein. Aber im Valley, da ist das sozusagen Teil des Systems, da fährt man hunderte bis tausende von Experimenten gleichzeitig, wenn ich jetzt an die Googles, Apples, Ubers dieser Welt denke, und experimentiert und lernt schnell und schließt sich damit neue Felder. Und das ist im Grunde genommen was an Management-Praktik, an Fähigkeiten, was wir hier eben auch stärker ausprägen sollten. Und wenn das im Corporate eben nicht möglich ist, weil dort eben alles auf Effizienz getrimmt ist, dann sollte man umso mehr halt mit Startups zusammenarbeiten oder mit Company-Bildern, um dann die Innovationen sozusagen in ein Schnellboot zu packen, was aber eng angekoppelt ist an den Konzernen, um damit die Kundenbasis nutzbar zu machen, die Markenbekanntheit, die Domain-Expertise letztendlich zu erschließen, denn sonst ist das Startup auch nicht besser wie jedes andere. Der unfaire Vorteil in Anführungszeichen kommt eben aus der Kombination zwischen den Startup-Fähigkeiten und den Assets, die eben die bestehenden Unternehmen halt mit sich bringen.
Okay. Vielleicht ein konkretes Beispiel wäre, sagen wir mal, CD-Produktion, da kann man was digitalisieren, inkrementell verbessern, das wäre Exploit und Explore wäre sowas wie Spotify, ein komplett neues Geschäftsmodell, vollständig digital. Ja. Genau. Und so 2010 hast du gesagt, dann wäre quasi 10 Explore, das wäre die Empfehlung. Ja. Und genau. Corporate Builder, das bedeutet ja Spin-Offs am Ende, ne?
Also ein Company Builder.
Für ein Corporate dann.
Im Grunde genommen eine Beratungsfirma, die quasi Unternehmer auf Zeit bereitstellt, die so ein Startup aufbauen und die dann das permanente Team rekrutieren und helfen sozusagen aus den Startlöchern zu kommen. Oder halt auch ein Thema dann abzubrechen, wenn man merkt, oder zu modifizieren, dass es nicht funktioniert.
Okay, und was ist der Unterschied zu einem Spin-Off? Das ist nicht direkt eine Ausgründung, sondern ein Projekt intern.
Spin-Off gibt es natürlich auch. Also dort, wo man merkt, dass passt nicht in den Corporate Governance Rahmen, sondern man muss es separat fahren, würde man ein Thema ausgründen. Dort ist sozusagen die initiale Idee schon im Unternehmen entstanden, vielleicht auch im Rahmen von einer Business Unit, die man dann eben ausgründet, weil man sagt, man muss denen mehr Freiheitsgrade bieten, als es jetzt in der Konzern Governance überhaupt möglich ist. Zum Beispiel in mehr Stock Options geben, Incentives bieten oder andere Formen der Beteiligungen ermöglichen, die im Konzern gar nicht möglich sind, dass sozusagen zum Beispiel externe Investoren auch noch mit reinkommen, dass man eben oder dass man nicht in die Konzernkonsolidierung mit reinkommt und damit entsprechend auch accountingmäßig einen Einfluss hat aufs Kerngeschäft, was so Revenue Recognition und andere Regeln angeht, die ich jetzt nicht im Detail erklären will, aber die durchaus auch bedeutsam sind, weshalb man sicherlich auch sinnvollerweise Spin-offs macht. Und dann kann man eben diese Spin-offs auch entsprechend begleiten lassen von den Company-Bildern, um sozusagen da noch mehr unternehmerische Expertise mit reinzubringen, wenn zum Beispiel das Konzernteam eben mehr aus Technologen besteht und die in der modernen digitalen Vermarktung eben Unterstützung brauchen oder in der Schärfung des Geschäftsmodells, des Packaging und Pricings des Ganzen.
Okay, also da braucht man einen ganzen Blumenstrauß von verschiedenen Maßnahmen, um auf diese 10% Ressourcenverteilung auf Explore zu kommen. Ne? Mhm. Du bist ja den Weg gegangen vom Manager, viele, viele Jahre, jetzt Unternehmer. Was siehst du da als größtes Learning oder vielleicht auch Herausforderung?
Also generell, glaube ich, braucht es in Deutschland und in Europa noch mehr mutige Unternehmer. Es gibt einfach zu wenig davon, vielleicht auch nicht diese jetzt zunehmend mehr, aber immer noch nicht genug von einer Gründerkultur, von entsprechendem Gründerspirit. Ich glaube, das ist in USA oder im Silicon Valley mehr verbreitet, nicht notwendigerweise von den Amerikanern, aber den Leuten, die da eben hinkommen. Oder in Europa, wenn ich jetzt, ich war vorletztes Jahr in Estland, dort hat man auch eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung gespürt, auch was die Chancen der Digitalisierung angeht. Der ganze Staat ist digital, aber auch da gibt es eine Menge an Neugründungen und die sehen da drin einfach ihre Zukunft. Also da, glaube ich, können wir uns einiges abgucken. Oder wenn man jetzt sich Israel anschaut, auch da gibt es viel mehr Gründer und im Verhältnis und viel, ein viel positiveres Verhältnis von der Gesellschaft zu den Gründern. Also das, glaube ich, braucht. Sicherlich ist es besser geworden, auch was jetzt so die Infrastruktur angeht, an die Gründern hilft. Aber auch da hinken wir halt hinterher, was Wachstumsfinanzierung angeht, weil wir zu restriktive Kapitalanlageregeln haben für unsere großen Kapitalakkumulatoren. Also es ist nicht so, dass Europa oder Deutschland nicht genügend Kapital hätte, nur das Kapital wird halt limitiert durch die Regulatorien und dann legt man lieber das Geld in Immobilien an oder in Aktien, statt dass man es jetzt in ein Portfolio von Wachstumsunternehmen gibt. Und das Problem daran ist jetzt nicht, dass die Startups dann nicht durchaus Wachstumskapital finden, aber die finden das dann eben in den USA oder in China und dann besteht halt die Gefahr, dass so ein Unternehmen frühzeitig weggekauft wird und gar nicht mehr den Weg in den DAX findet und dann die Kontrolle halt anderswo ausgeübt wird und vielleicht das Headquarter und die Forschung abgezogen wird. Und da gibt es ja genügend Beispiele, wo das eben auch passiert ist und das sollte man eben vermeiden, indem man hier selber investiert und damit eigenständige europäische Player schafft und die da mitteilen können. Denn wir haben, was die KI zum Beispiel angeht, die meisten Papers kommen aus Europa, aber dann bei den Patenten ist Europa hinter USA und China und bei den Startups sowieso. Das heißt, bei der Kommerzialisierung bricht es auf einmal ab. Und das muss ja nicht sein. Und der eine Grund ist eben die Kapitalausstattung. Der zweite Grund ist sozusagen vielleicht zu wenig Gründer. Der dritte Grund ist sicherlich auch, dass je nach Geschäft es halt auch schwierig ist, in dem immer noch fragmentierten Europa zu skalieren. Das ist sicherlich einfacher in einem B2B-Umfeld, was sowieso mit internationalen Geschäftsregeln recht ähnlich funktioniert, als jetzt in Konsumentenmärkten, wo man im Grunde genommen sehr stark landesspezifisch Geschäftsmodelle und Angebote aufbauen muss. Und wenn man jetzt in die nächste Welle der Digitalisierung schaut, das soll ja viel mehr B2B sein, was man so hört, und voraussieht. Also könnte das die Chance sein, die zweite Halbzeit der Digitalisierung doch zu gewinnen. Aber es ist kein Selbstläufer, sondern man muss sich hart anstrengen.
Okay, jetzt hast du schon relativ weitreichend geantwortet. Ich wollte noch so ein bisschen dich als Role Model auch hier nochmal quasi aufzeigen und fragen, ob das eben auch ein Weg sein kann. Also quasi die Manager, die vielleicht so wie du schon auch Intrapreneure sind, also sehr unternehmerisch innerhalb eines Konzerns agieren. Können wir da weitere Gründer rekrutieren? Weil du hast ja gesagt, es fehlt an Gründern. Ist das ein Weg? Kannst du das sozusagen empfehlen? Oder ist das noch zu früh, das zu sagen? Also so diesen Weg vom Manager zum Unternehmer, ist das ein Weg, den du auch vermehrt siehst, so als Investor und Berater? Oder ist das noch eher eine Ausnahme?
Also ich sehe, dass viele Ex-Kollegen aus der Beratung dann in Startups gehen. Das macht auch total viel Sinn. Es gibt halt jetzt, wenn ich jetzt an die Konzernmanager denke, man muss halt aufpassen im Konzern, dass man eben dieses innovative Gen nicht austrainiert bekommt oder verleitet bekommt, dadurch, dass eben alles so auf Effizienz getrimmt wird. Und der Clayton Christensen schreibt es auch so schön in seinem Buch Innovators DNA, wo er die Delivery Skills versus der Discovery Skills vergleicht und sagt, am besten sind natürlich die Manager, die beidhändig sind, aber gerade im Konzern wird man halt stark auf Delivery Skills fokussiert, oder die Manager, die vor allem in den Delivery Skills stark sind, werden promoted, und die anderen, die sind halt so ein bisschen die Exoten. Also da glaube ich, wird man sicherlich einen Teil des Unternehmerwachstums kriegen, aber ich setze eigentlich mehr darauf, dass man Leute dann direkt zu Unternehmern macht, oder dass man eben entweder nach der Uni startet oder nachdem man mal so eine gewisse Business-Grunderfahrung gesammelt hat, dass man dann den Weg entsprechend bestreitet. Und ein paar andere Ex-Kollegen, die ich kenne, die sind halt sehr gut gesettelt und sagen sich, warum, ich habe jetzt meine Karriere, ich habe ein Einkommen, ich habe auch eine Familie, und das muss ich ja alles auch irgendwie funden und finanzieren. Und die erwarten ja, dass ich sozusagen jeden Monat eben das Geld nach Hause bringe, um das Ganze zu finanzieren. Und ich habe meine Verpflichtungen, ich kann jetzt gar nicht Unternehmer werden. Ja. Oder andere sagen, ich habe halt noch ganz viele Hobbys und muss jetzt und will da auch keine Abstriche machen. Das lässt sich halt dann schwierig miteinander vereinbaren.
Ja, also gerade der letzte Punkt, das hätte ich als Hauptaspekt gesehen. Man ist ja dann schon vielleicht, man kann sagen, in einem goldenen Käfig, wenn man eine sehr erfolgreiche Corporate-Karriere macht. Und da jetzt nochmal bei Null anzufangen, und das ist ja nun mal so bei einem Startup, da hat man vielleicht gar keine Umsätze am Anfang, ne? Das ist sicherlich eine sehr schwierige Situation und jetzt nicht für jeden geeignet. Da muss man also auch von der Persönlichkeit her entsprechend ausgerichtet sein.
Definitiv.
Okay, ja, vielleicht mal zu einem weiteren Punkt, so konkret jetzt auch Unternehmenssoftware. Du hast ja schon so angesprochen, den Wechsel zu B2B, so als zweite Digitalisierungswelle. Wo siehst du denn da jetzt mal genau die Trends in dem Bereich?
Also ich würde jetzt mal sagen, die Unternehmenssoftware kann man aktuell in drei Generationen einteilen. Klassisch gibt es ja die Generation On-Premise, die entstanden ist, so wie letztendlich auch damals SAP R3 kann man sagen, so in den 80er, 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, als integrierte Software mit reichhaltiger Funktionalität, mit einer überschaubaren Benutzeroberfläche, was dann letztendlich disrupted wurde von den Cloud-Spielern vom Software as a Service, mit der Idee, Software als Service letztendlich zu liefern, also quasi den Betrieb und die kontinuierliche Weiterentwicklung quasi auch mit bereitzustellen, mit einer fokussierten Funktionalität, aber dafür mit einer überlegenen Nutzerschnittstelle, um so die Software eben für die breite Masse der Mitarbeiter nutzbar zu machen. Die dritte Generation, die jetzt so im Entstehen ist, sind die eben KI-basierten Lösungen. Die kommen natürlich auch aus der Cloud heraus, aber mit einem ungleich stärkeren Datennutzung. Und die haben dann eben nicht nur eine relationale Datenbank unten drunter, sondern gleich ein Data Lake oder eine ganze Big Data Infrastruktur dahinter, um eben KI-Verfahren sinnvoll anzuwenden und damit auch letztendlich wieder Innovationen auf der betriebswirtschaftlichen Seite zu ermöglichen, die im Sprung von On-Premise zu Cloud de facto ja nicht stattgefunden hat. Da hat man die gleichen Funktionalitäten eben in der Cloud implementiert, vielleicht ein bisschen hübscher dargestellt, aber im Grunde genommen war das ähnlich. Jetzt geht es im Grunde genommen um die Betriebswirtschaft wieder, und zwar zum einen um die Automatisierung noch stärker von den ganzen Abläufen, und zwar nicht nur Automatisierung von geradeaus Prozessen, sondern auch von den vom Ausnahmehandling. Und es geht natürlich darum, das Management mit Assistenzsystemen letztendlich zu unterstützen, um bessere Entscheidungen zu treffen. Denn so sehr sich die Technologie weiterentwickelt, bis sie so intelligent ist wie der Mensch, dauert es so eine ganze Weile. Und die berühmte Singularität nach Ray Kurzweil ist ja auch noch eine ganze Weile hin und nicht direkt bevorstehen. Kann man sich übrigens herleiten, wenn man sich mal überlegt, wie viel Energie denn so ein heutiges Rechenzentrum braucht und mit wenig Energie letztendlich das menschliche Gehirn funktioniert, nämlich mit einem Butterbrot eigentlich. Und solange nicht die modernen Rechenzentren auch nur mit dem Butterbrot funktionieren, glaube ich, haben wir noch keine Singularität. Und dann geht es eher darum, dass die Maschine den Menschen bei Routinetätigkeiten im Sinne Automatisierung unterstützt, aber ansonsten ein Assistenzsystem ist, was eben in der Domäne eben Unterstützung leistet, aber dem Mensch die letzte Entscheidung am Ende überlässt.
Ja, du hast in einem Nebensatz gesagt, die KI kommt natürlich auch aus der Cloud heraus. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich nochmal nachhaken möchte. Also On-Premise versus Cloud, das sehe ich ein, das kann man machen, diese Unterscheidung. Und AI wiederum, das ist irgendwie so verwoben. Man kann ja AI, also künstliche Intelligenz, auch On-Premise haben. Man kann sich selber irgendwie Server hinstellen und dann da KI drauf fahren. Man kann AI in der Cloud jetzt vor allem auch stark machen. Macht das trotzdem Sinn, das so eine Art weitere Disruptionswelle zu sehen? Dass also wirklich, wenn man das mal platt sagt, AI is eating the cloud, wie man früher von Marc Andreessen hatte, eben Software is eating the world. Ist das jetzt wirklich so, dass man das als den Trend so beschreiben kann, diese Unterscheidung so machen kann?
Also das ist natürlich, so wie es bei On-Premise auch dann die Cloudifizierung gab, was dann aber nichts anderes war wie so ein Hosting, versuchen natürlich Cloud-Player sich jetzt auch den AI-Anstrich zu geben. Aber das scheitert dann allein daran, dass ihnen der Big-Data-Layer unten drunter fehlt und dass sie im Grunde genommen immer noch die gleiche Betriebswirtschaft abbilden und nicht versuchen, die Betriebswirtschaft neu zu denken.
Okay, wenn du
auf Basis der Fähigkeiten von AI. Und das heißt, da hat man natürlich auch viel alten Wein in neuen Schläuchen. Das wird dann spätestens dann disrupted, wenn man eben gegen eine echte Big Data oder AI-Anwendung dann antritt. Und ich will jetzt ein Beispiel geben, jetzt nicht von meinem kommenden Unternehmen, sondern das von einem Assistentenkollegen, dem Jörg Dietrich, der mit mir zusammen promoviert hat, ein alter Freund, der hat mit Orpheus eine Einkaufsoptimierungslösung gebaut, die letztendlich dieser neuen Generation von AI-basierte Unternehmenssoftware archetypisch entspricht. Also die Software zieht sich im Grunde genommen aus allen operativen Systemen und Datenbanken Einkaufsdaten heraus, die hat eine umfangreiche Benchmarking-Datenbank und produktisiert im Grunde genommen viele Tätigkeiten auch von einem Einkaufsmanagementberater, indem es so die sogenannten Spend-Cubes aufbaut, dann die ganzen semantischen Unsauberkeiten, dadurch, dass man mal die Firma so und so benennt oder die Kategorie im Einkauf so oder so benennt, das wird konsolidiert, automatisiert durch Machine Learning und dann das, was dann sozusagen übrig bleibt, wird dann automatisiert bearbeitet, sodass man am Ende eine Liste bekommt, wo man bitteschön welche Ausschreibungen und Nachverhandlungen durchführen sollte und was letztendlich dann dabei rauskommen soll. Und dann muss der Einkäufer nur noch die Liste letztendlich mit den Lieferanten abarbeiten, aber wird letztendlich durch ein intelligentes System unterstützt, was ihm vorne in der Aufbereitung ganz viel Arbeit abnimmt und hinten raus eben auch im Sinne Assistenz unterstützt, um eben dann wirklich die Ergebnisse zu erzielen. Und wenn man das vergleicht mit der heutigen Einkaufssoftware, die halt so zwar in der Cloud, aber eigentlich nur transaktional unterwegs ist, die hilft sozusagen Einkaufsprozesse abzubilden, dann ist das schon ein ganz anderer Level an Intelligenz, was in so einer Lösung drinsteckt und was auch einen wahnsinnigen Wert schafft. Und das unten drunter ist dann im Grunde genommen technisch gesagt so ein Microservice, der eben von dieser Anwendung, die quasi den Intelligenzlayer bildet, dann gesteuert wird. Und der Mehrwert wird aber über den Intelligenzlayer kreiert. Der Rest ist dann im Grunde genommen austauschbar. Ob man den von dem einen oder anderen Softwarehersteller nimmt, ist dann am Ende egal.
Okay. Aber vom Geschäftsmodell her ist da jetzt kein Unterschied dann festzustellen. Ne? Das wäre immer noch Software as a Service, aber eben dann KI-enabled.
Das Subscription-Modell hat sich auch hier durchgesetzt. Mhm. Sicherlich gibt es Ansatzpunkte zu sagen, man lässt sich auch nach der Wertsteigerung bezahlen. Das ist aber sicherlich vielleicht zu fortschrittlich, mhm, weil man dann nicht weiß, welches Budget muss man dann vorhalten in den Rückstellungen, und das von daher gesehen bei den Buchhaltern schwierig ist, selbst wenn der Einkäufer das dann durchaus spannend findet, dann kriegt man es halt nicht verbucht und dann geht's halt nicht.
Okay. Ja, man hat ja auch heute wahrscheinlich schon bei den meisten SaaS-Lösungen so eine Enterprise-Branch, wo dann Value-Based Pricing oftmals versucht wird schon, ne? Also dass man da, ja, ne, das ist wahrscheinlich jetzt schon Standard fast und wird vielleicht nochmal zunehmen mit KI-Lösungen. Mhm. Okay, das ist spannend, und da bist du ja auch aktuell sehr aktiv mit deinem Startup, genau in dem Bereich, kann man wahrscheinlich sagen, ne? Also AI, mhm, Unternehmenssoftware. Und jetzt haben wir ganz viel auch über Cloud geredet, und vor 2 Wochen gab es ein Update für das europäische Cloud-Projekt Gaia X, ne, einem Stream, mhm, von Peter Altmaier, Bruno Le Maire. Ja, wurde nochmal darauf eingegangen, was denn die Ziele sind und so weiter. Für mich klingt das trotzdem noch recht blumig. Ist das ein Bug oder ein Feature? Ist das einfach noch ein bisschen schwer zu umreißen?
Also es gibt innerhalb von Gaia X eine Menge sehr konkrete Initiativen, die auf verschiedene Anwendungsszenarien hinzielen, unter anderem auch in der Medizin, wo meine AG-Mitkollegin, die Susanne Boll, sehr aktiv ist. Also es gibt da eine Menge an konkreten Aktivitäten. Für mich ist grundsätzlich wichtig, dass wir überhaupt Gaia X haben und damit den Anspruch signalisieren einer deutschen oder europäischen Datensouveränität. Und dass wir das Thema Daten einfach jetzt sehr hoch hängen, was wir davor fahrlässig vernachlässigt haben. Und im Rahmen von dem diskutiert man auch das Thema der Datenökosysteme und wie man durch intelligentes Pooling von Daten Mehrwerte schafft, zum Beispiel auch für die Medizin oder für die Mobilität, und wie man Requirements stellt auch an die Cloud-Infrastrukturen, wie man im Grunde genommen die Multicloud umsetzt und was die Spielregeln sind für die sogenannten Hyperscaler, beziehungsweise wie man im öffentlichen Umfeld eben auch gezielte Alternativen schafft zu diesen Hyperscalern, und sicherlich auch, wie man dann die nächste disruptive Generation der Cloud-Infrastrukturen befördert, die dann vielleicht irgendwann mal auf Quantencomputing-Basis laufen. Nicht alles, aber zum Teil. Also ich denke, das ist insgesamt eine gute Initiative. Ist sie schnell genug? Ist sie wirkungsvoll genug? Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Dazu ist sie einfach noch zu frisch. Aber auf jeden Fall ist das genau das richtige Signal, und in der Zusammenarbeit der Unternehmen, die jetzt hier beteiligt sind, liegt natürlich auch eine Menge Mehrwert, der sich in dem einen oder anderen Use Case dann sicherlich auch abbilden wird. Ich denke aber, dass man den Ansatz auf jeden Fall ergänzen muss durch auch Gemeinschaftsunternehmen, die jetzt aus dem Verbund von den beteiligten Unternehmen vielleicht in der Mobilität oder im Gesundheitswesen entstehen. Ich darf da erinnern, dass es ein sehr erfolgreiches Gemeinschaftsunternehmen gibt, was 1987 im Bereich der Reiseplanung und Reisebuchung entstanden ist, nämlich Amadeus, was heute die größte Flugbuchungsplattform ist weltweit, nicht nur in Europa, sondern weltweit. Und das ist mal entstanden als Gemeinschaftsunternehmen der europäischen Airlines, die im Grunde genommen ihren Konkurrenten aus USA und Asien was entgegensetzen wollten, um da nicht in Abhängigkeit zu kommen. Und dieses Unternehmen ist dann an die Börse gekommen. Dazwischen war es nochmal im Private Equity Besitz, sodass die Gründungsunternehmen letztendlich auch einen direkten Return hatten und haben dieses Gemeinschaftsunternehmen gehabt als unabhängigen Spieler. Ich glaube, dass es durchaus sinnvoll ist, dass man sowas auch schafft für so eine intermodale Verkehrsplattform, die ja immer wichtiger wird, weil wir uns ja nicht mehr beim Reisen nur noch aufs Auto verlassen, sondern die Bahn und Fahrrad und Carsharing und im Grunde genommen verschiedene Verkehrsmedien benutzen wollen, um von A nach B zu kommen. Und dann braucht es eben eine Plattform. Und im europäischen Sinne würde das dann eben eine eigene Plattform sein. Und das Ganze würde man nicht dann Big Tech überlassen. Denn Big Tech schert sicherlich nicht seine Verkehrsdaten jetzt zum Beispiel auch mit einer Verkehrsplanungsbehörde, die dafür plant, wo man jetzt auch umweltfreundlich am besten Verkehrsstrecken aufsetzt. Und deshalb ist es halt im Gemeinwohlinteresse, dass man solche Gemeinschaftsunternehmen fördert. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Medizinbereich, wo wir uns jetzt als Deutschland oder als Europa auch nicht verstecken brauchen, sondern eher auch sehr weit vorne sind. Aber wo wir eben jetzt den nächsten Schritt gehen müssen, um hier auch entsprechend Werte zu schaffen für die Zukunft.
Okay, sehr schönes Beispiel mit Amadeus. Amadeus ist auch engagiert in diesem Projekt Gaia X, ne? So meine ich, das gesehen zu haben. Also zumindest gab es auch ein Interview mit einem der Führungsebene zu diesem Gaia X Launch.
Ja, also auf jeden Fall waren sie beim Digitalgipfel vertreten, dass sie da auch mit dabei sind.
Ja, also eine Plattform von globaler Bedeutung. Und wenn ich jetzt an Airlines denke, dann denke ich so von an Airbus. Das ist wahrscheinlich auch ein Beispiel, ne? Aus so einem Gemeinschaftsunternehmen als letztlich Gegenpol zu Boeing entstanden. Und damit haben wir nicht ein Monopol in dem Bereich, sondern ein Duopol wahrscheinlich, muss man sagen, ne? Mit Airbus und Boeing.
Ja.
Okay, es hört sich aber so an, als wäre das Ziel im Grunde ein Gegenpol zu den amerikanischen Konzernen vor allem, also AWS von Amazon, Google, Microsoft und so weiter. Aber kann man das so sagen? Ist das Teil dieser Initiative? Weil du hast ja auch Multicloud erwähnt.
Gegenpol, auf jeden Fall dafür zu sorgen, dass es keine Monopole gibt, sondern dass es irgendwo eine Auswahl gibt. Ich meine, wenn es Airbus nicht gegeben hätte, dann hätten alle ihre Flugzeuge bei Boeing kaufen müssen. Und Monopole sind nicht gut, das lernt man ja in der ersten Vorlesung Volkswirtschaftslehre. Und deshalb ist es immer gut, wenn man das vermeidet. Und irgendwo eine Auswahl hat, zumindest aus zweien oder am besten aus noch mehr.
Ja, okay, aber ist Gaia X dann als Gegenpol gedacht? Also diese europäische Dateninfrastruktur, kann man sich das als Kunde dann so vorstellen, ich kann wählen zwischen Gaia X und AWS, Google Cloud und Microsoft? Oder ist das, weil du das Stichwort Multicloud noch eingebracht hast, um das vielleicht noch besser zu verstehen? Was ist deiner Meinung nach, und du hast ja auch Verbindungen über Akatech in die Politik, denn so die Vision dabei, aus Kundensicht meine ich jetzt vor allem.
Also auf jeden Fall eine entsprechende Unabhängigkeit, soweit wie man das halt schaffen kann, zu gewährleisten. Entweder dadurch, dass man eben von der einen Cloud auf die andere wechseln kann oder in dem Teil der sozusagen souveränitätskritischsten Infrastrukturen, was die staatliche Infrastruktur angeht, eben entsprechende Standards zu schaffen, dass man eben die eigenen Rechenzentren intelligent zusammenschaltet.
Okay, also mehr Kontrolle und das Zusammenschalten von vielleicht eigenen Clouds und den Clouds, die wir schon erwähnt haben, mehrfach.
Ja, aber halt auch das ganze Thema dann der Datenökonomie. Das ist auch ein ganz wichtiges Element und am Ende sagen ja viele, dass die Daten das neue Öl sind. Und das bedeutet, dass man hier auch entsprechende Claims jetzt absteckt, um dafür zu sorgen, dass eben der Mehrwert dann hier generiert wird und nicht woanders, der aus der Nutzung der Daten entsteht.
Ja, Datennutzung, das ist auch ein sehr gutes Stichwort. Vielleicht mal zum Abschluss deine Lieblingsbeispiele für Datenwertschöpfung in Deutschland.
Ja, da fallen mir vier Beispiele ein. Zum einen finde ich sehr spannend, was Konux macht. Das ist so ein Münchner Startup. Die haben mit der Deutschen Bahn zusammen jede Menge Sensoren an die Weichen gebracht und machen im Grunde genommen hier eine Überwachung des Bahnnetzes, um bei Störungen sofort eingreifen zu können. Und das ist ja auf jeden Fall löblich, die auch für den Klimaschutz immer wichtigere Bahn auch entsprechend höchst verfügbar zu machen. Und die haben eben eine entsprechende Big Data Cloud hinten dran, wo eben die Informationen aus den Sensoren entsprechend aufbereitet werden und verarbeitet werden, sodass man dann gezielt Wartungsteams hinschicken kann, um die Weichen eben entsprechend zu warten. Am besten natürlich auch vorausschauend. Und das bringt mich schon zum zweiten Beispiel, was immer noch eines meiner absoluten Lieblingsbeispiele ist, ist nämlich Predictive Maintenance von Kaeser, dem Kompressorenhersteller aus Oberfranken, die letztendlich dadurch, dass sie in den Kompressoren Sensoren untergebracht haben und darauf aufbauend letztendlich vorausschauende Wartung machen können, die in der Kombination eben mit ihrer Feldtechniker Einsatzplanung und der Logistik drumherum der Ersatzteile den Kunden einen Service-Level garantieren. Und das ist dann eben auch echte Geschäftsmodell-Innovation, weil sie eben ein As-a-Service-Modell auf ihr klassisches Produktgeschäft, also ich verkaufe einen Kompressor, Geschäft draufgesattelt haben und sich so auch von ihrer Low-Cost-Konkurrenz natürlich erheblich differenzieren, denn die können nicht diesen integrierten Service liefern, sondern eben nur billige Maschinen verkaufen, die dann entsprechend mittlere oder hohe Ausfallraten haben. Und Kaeser kann das eben machen. Und das dritte Beispiel, was da drauf natürlich nochmal aufsetzt, ist Relaya, die zusammen mit der Münchner Rückversicherung eine Ausfallversicherung machen für Maschinen und zu sagen, wir machen Predictive Maintenance, wir machen das alles und wenn dann doch nochmal irgendwo ein Ausfall passiert und der Service-Level gerissen wird, dann bekommst du letztendlich für den Ausfall, wenn er dann mal eintritt, bekommst du Geld und Relaya hilft dabei, die ganzen Daten aufzubereiten, dass die Versicherung halt hier auch mit ruhigem Gewissen halt hier eine Versicherung anbieten kann. Also das ist super spannend. Und das vierte Beispiel, das stammt aus dem Energiebereich, was ich auch persönlich kenne, ist Fresh Energy, die aus so langweiligen Smart Meter Daten, wie sie eben jetzt von den Energieversorgern eben erhoben werden, ganz spannende Auswertungen machen, nämlich die können auf Basis der Verbrauchsprofile, nämlich sagen, aha, das ist jetzt ein Kühlschrank, das ist ein Wäschetrockner, das ist ein Rührgerät und die können dann auch sagen, und das Gerät übrigens hat einen so hohen Stromverbrauch und hier kannst du wieder mal das ersetzen oder austauschen oder sonst was machen oder einfach nur außerhalb der Nutzungszeiten von der Steckdose nehmen. Und die können, und das finde ich auch sehr spannend, natürlich auch das Ganze nutzen, um quasi eine Fernüberwachung von der Wohnung zu machen, was durchaus wichtig ist, wenn man, was weiß ich, jemand hat, sich eine kranke oder pflegebedürftige Person hat, wo man eben sicherstellen muss, dass die, wenn sie sich nicht mehr bewegt in der Wohnung, also keine Geräte mehr an- und ausschaltet, dass man dann schnell mal ein Signal bekommt, um dann vorbeizuschauen, ob noch alles in Ordnung ist. Und damit den Leuten ein Leben in ihrem gewohnten Umfeld zu ermöglichen, aber quasi mit den mit der Sicherheit, dass wenn irgendwas ist, dass man dann sofort eben benachrichtigt wird. Und das finde ich durchaus spannend, so ein Geschäftsmodell.
Okay, sehr schöne vier Beispiele. Witzigerweise zwei davon tauchten auch schon bei Christoph Bornschein auf. Er war ja auch hier im Podcast, im Interview. Mhm. Konux und Relayer. Und ja. Konux kann ich schon eigentlich versprechen, da bin ich nämlich auch schon im Austausch. Die werden auch auftauchen hier. Da werden wir nochmal quasi von so Insider-Wissen nochmal genauer erfahren, was du gerade beschrieben hast mit den Weichen. Das ist in der Tat sehr spannend. Und was ich auch wirklich sehr spannend finde, ist dabei diese Symbiose von Hardware, Sensorik, die ja auch entwickelt wird bei Konux und eben die Big Data Geschichte. Ne? Das ist schon einzigartig, diese Verbindung von Hardware, Software, Data Science, die dort in einem Startup entwickelt wird. Ne?
Ja.
Das ist ganz toll. Und die anderen beiden auch sehr spannend. Kaiser, dein Lieblingsbeispiel anscheinend, und Fresh Energy. Vielleicht kannst du mir da noch ein Intro geben. Das hört sich sehr spannend an.
Ja, sehr gerne. Definitiv.
Wir sind jetzt quasi am Ende. Aber ich würde dir gerne das letzte Wort geben. Vielleicht hast du noch Empfehlungen für die Zuhörer da draußen, die sich auf den Weg machen wollen, zu digitalisieren und Innovation zu machen in ihrem Unternehmen.
Ja, also gemäß den Empfehlungen aus unserem Akatec-Arbeitsbericht zu den neuen Geschäftsmodellen mit KI, will ich 3-4 Empfehlungen für Politiker und 3-4 für Unternehmen herausgreifen. Also sicherlich sollte der Staat die richtige Regulatorik aufsetzen, also diese Code of Conducts etablieren, aber auch sozusagen durch richtige Anwendung des Wettbewerbsrechts einfach für Chancengleichheit sorgen, auch für Steuergerechtigkeit sorgen, damit einfach die Startbedingungen gleich sind, ob man jetzt ein Unternehmen hier ist oder im Valley oder in China. Dann eben die genannte Wachstumsfinanzierung, dass man eben die Kapitalanlageregeln so anpasst, dass man einen gewissen Prozentsatz als Versicherung zum Beispiel, als Pensionsfonds eben auch in ein Portfolio von Wachstumskapital investieren kann. Und dann natürlich muss die digitale Infrastruktur in Deutschland weiter ausgebaut werden. Das ist, glaube ich, ein Running Gag, dass sozusagen wir auch die entsprechende Infrastruktur an der letzten Milchkanne brauchen, weil wir dort eben auch die Landmaschinen auch übers Internet steuern wollen. Und natürlich das digitale Government, inklusive Schule und Ausbildung nach dem Vorbild von Estland, glaube ich, das ist absolut essentiell als Standortfaktor. Für die Unternehmen ist es wichtig, dass sie eben, wenn sie sich ein entsprechendes Bild gemacht haben, dass sie gezielt auch mit externen Ressourcen zusammenarbeiten, statt zu glauben, man müsste alles selber machen, weil das dauert zu lang, ist auch zu schwierig, sich da einzuarbeiten, dauert auch viel zu viel Zeit. Sondern ich glaube, wir haben hier genügend Experten. Wir haben hier auch Startups, mit denen man arbeiten kann. Ein paar habe ich ja genannt. Man sollte sich auch nicht scheuen, mal den Dialog mit seinen Wettbewerbern, den heutigen Wettbewerbern zu suchen und zu sagen, wie kann man vielleicht in den neuen Feldern zusammenarbeiten. Natürlich muss auch da das Kartellamt mitspielen, was es nicht immer bisher gemacht hat, damit das funktioniert. Aber auch hier gilt es einfach neu zu denken und dann entsprechend auch die Kompetenz der Universitäten und der Forscher eben für sich nutzbar zu machen im Sinne Technologietransfer. Denn es gibt hier extrem viele gute Forscher und auch Forscher, die durchaus auch den Dialog mit der Praxis entsprechend suchen und dann einfach Experimente machen und sagen, ja, es sind Experimente, wir versuchen jetzt mehrere Sachen parallel. Wir haben einen klaren Prozess, wie wir die Sachen angucken und einfach auch den Mut nicht zu verlieren, wenn mal irgendwas nicht klappt, denn man ist ja hier in einem explorativen Umfeld. Und auch der berühmte Carl Benz hat ja x-fach probiert, sein Auto zu bauen und ist damit auch x-fach gescheitert, bis es dann halt mal geklappt hat. Und wir wissen ja heute, was das für ein Riesenerfolg war, was er da gemacht hat. Und am Ende war es so, dass seine Frau die erste Probefahrt gemacht hat, weil die war mutig, das Ding dann auch tatsächlich zu benutzen. Also deshalb Mut ist wichtig. Und natürlich gilt es jetzt, die neuen Wachstumsfelder, die jetzt eben auch reif sind für die Digitalisierung, für die nächste Welle der Digitalisierung, die eigentlich unseren Kernstärken entsprechen, dass man die jetzt auch mutig erschließt, wie das Thema Mobilität im Gesundheitswesen oder die digitale Landwirtschaft oder eben auch die Nutzung der Klimatechnologien. Ich glaube, das liegt uns schon sehr, das entsprechend voranzubringen und dort auch die entsprechenden digitalen Methoden und unser Engineering entsprechend zu kombinieren. Und dann, glaube ich, dann haben wir auch neue Quellen des Wohlstands, auch wenn andere in anderen Feldern wegbrechen, wie es immer der Fall war, dann wird das kompensiert oder überkompensiert durch neue spannende Felder. Und dazwischen gibt es eben sehr viel spannende Dinge zu entdecken und voranzubringen, was an sich, glaube ich, auch schon sehr viel wert ist.
Okay, das war sehr wertvoll. Ich glaube auch für angehende Gründer sehr wertvoll, sich da etwas rauszupicken. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht, Wolfgang, und noch einen schönen Abend. Ciao, ciao.
Ja, gerne. Und alles Gute für dich und auch für die Zuhörer.